Hallo und herzlich willkommen zum Human Works Podcast, eurem Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. In dieser Folge habe ich Sebastian Utterwaldmeier-Lessig zu Gast. Sebastian ist Mercer Principal und Mercers europäischer Experte zum Thema Workforce Transformation. Darüber hinaus ist er einer unserer Experten zum Thema künstliche Intelligenz und Workforce. Heute gibt Sebastian uns Einblicke in die aktuellen Trends und Entwicklungen rund um das Thema künstliche Intelligenz und vor allem auch, wie KI unsere Arbeitswelt verändern wird. Hallo, herzlich willkommen zum Human Works Podcast. Heute spreche ich mit Sebastian Utterwaldmeier. Sebastian ist Mercer Principal und Mercers europäischer Experte zum Thema Workforce Transformation. Außerdem ist er einer unserer Experten zum Thema künstliche Intelligenz und Workforce. Ich freue mich darauf, von ihm zu erfahren, wie das Thema KI unsere Welt und vor allem auch unsere Arbeitswelt verändern wird. Zu Beginn möchte ich Ihnen unseren Hörerinnen nochmal kurz vorstellen. Sebastian lebt in München und ist seit Januar 2022 bei Mercer. Vorher war er bei ProMerit, wie ich übrigens auch, und bei HR Blue in verschiedenen HR-Strategierollen tätig. Darüber hinaus ist Sebastian ehrenamtlich tätig für den Flüchtlingshilfeverein Münchner Freiwillige. Den hat er selber auch mit aufgebaut. Lieber Sebastian, willkommen im Podcast. Magst du dich unseren HörerInnen auch nochmal kurz vorstellen?
Ja, Sebastian, vielen Dank für die Vorstellung. Du hast das Wesentliche schon gesagt, vielleicht noch so ein bisschen Privates ergänzt. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und in der Freizeit beschäftige ich mich mit zeitgenössischer Kunst und mache elektronische Musik in einem kleinen Kollektiv aus 5 Leuten in München namens Maschinenliebe.
Sehr cool, sehr cool. Vielen Dank, Sebastian, und ich freue mich sehr, dich als Gast heute hier zu haben. Ich selber finde das Thema künstliche Intelligenz wahnsinnig spannend und verfolge das aufmerksam und habe festgestellt, dass es in den letzten 3 bis 4 Monaten hat sich unfassbar viel getan eigentlich. Und irgendwie hatte man das vorher gar nicht so sehr auf dem Schirm, finde ich, im Alltagsleben. Und nun ist das Thema KI in aller Munde. Wie kommt das und was ist da passiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Es hat sich in den letzten Jahren da sehr viel getan und vieles ist jetzt erst zutage getreten. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist ein Beispiel aus den USA und zwar die US Air Force, dort Pilotinnen eine Simulation gestartet, hat die gegen eine KI antreten lassen. Die KI hat das auch, saß also auch virtuell in einem Kampfflugzeug und die sind im Luftkampf gegeneinander angetreten und die KI hat die Pilotinnen in allen Simulation besiegt in allen Szenarien, auch wenn das Flugzeug künstlich beschränkt wurde in der Manövrierfähigkeit, in der Geschwindigkeit und Ähnlichem, wie gesagt, gegen sehr erfahrene Leute. Die Hardware, die es dafür gebraucht hat, um die KI laufen zu lassen, war ein $35 checkkartengroßer PC, Raspberry Pi, werden einige vielleicht kennen, also extrem wenig Einsatz auf der Hardware-Seite als eine Frage der Algorithmen. Und das zweite Beispiel ist ein Überwachungssystem, was man für den öffentlichen Raum nutzen kann, zum Beispiel für ein U-Bahn- oder S-Bahn-Netz. Das ist in der Lage, innerhalb von Sekundenbruchteilen Personen zu analysieren, hat über 100 Merkmalen, also Aussehen, Bewegungsmerkmale, mitgeführte Gegenstände, Bewegungsmuster und Ähnliches. Die Personen werden automatisch getrackt und ich bin in der Lage, nach Personen zu suchen, die bestimmte Merkmale erfüllen, die mich interessieren. Also zum Beispiel zeige mir alle Personen, die rennen, zeige alle Personen, die gerade telefonieren oder ähnliche Merkmale. Das ist nutzbar auf allen bestehenden Überwachungssystemen. Da braucht es auch keine hochauflösenden Bilder. Und ja, beide Beispiele sind älter als 2016, 2017. Also ist hier eine ganze Menge passiert in den letzten Jahren, ich sag mal hinter den Kulissen. Und wir haben jetzt durch ChatGPT und ähnliche Technologien gerade sowas wie den iPhone-Moment. Ja, das war lange in der Entwicklung, wurde aufgrund von Risiken, die man gesehen hat, erstmal nicht veröffentlicht. Und jetzt ist es da, ein Anbieter, OpenAI, hat sich entschieden, da vorzubrechen, es zu veröffentlichen. Alle anderen müssen nachziehen. Und ja, ich sag mal, die Technologie ist verfügbar für jeden und für jede, unabhängig von dem Einkommen. Es ist kostenlos. Ich kann es bedienen, ohne zu wissen, wie es funktioniert. Ich kann damit sprechen, so wie ich es mit einer Person tue. Und das hat jetzt für diesen Durchbruch gesorgt.
Sehr schön, vielen Dank. Und mich erfüllt es mit Erstaunen und auch teilweise Erschrecken. Und ich denke, das werden wir jetzt auch im Laufe des Gesprächs sicherlich vertiefen. Du hast ChatGPT erwähnt als ein prominentes Beispiel, was auch allen zugänglich ist. Wie sieht es denn aber aus mit anderen Tools? Da sind ja eine ganze Menge KI-Tools, die plötzlich existieren oder auf dem Markt oder im Internet verfügbar sind. Was für Tools sind da so unterwegs?
Ja, also wie es an den Eingangsbeispielen, glaube ich, schon deutlich wurde, ist KI sehr, sehr stark im Bereich Mustererkennung. Erkennung und dann im Replizieren von Mustern. Das heißt, alles, was ich an Inhalten so aufbereiten kann, dass man es in Bezug auf Muster analysieren kann, kann eine KI sich anlernen und danach auch wieder replizieren oder Erfolgsformeln darin erkennen. Und das betrifft eben eigentlich alles von Text über Videoschnitt, Musikerzeugung, Tools für die Audiobearbeitung und ähnliches. Da gibt es viele Anbieter am Markt. Midjourney ist auch ein Tool, was gerade einen sehr großen Hype hat, wo ich in der Lage bin, aufgrund von Texteingaben Bilder in verschiedensten Szenarien zu erzeugen, unterschiedlichsten Stilistiken in einer extrem hohen Qualität, die früher vielleicht sogar Tage gebraucht hätte, um sowas zu tun. Und es gibt Text-to-Video, also wo ich über Text Videos erzeugen kann. Synthesia ist da ein prominentes Beispiel. Es gibt KIs, die durchgängige Musik erzeugen und das im Internet streamen. Also gibt es eine ganze Menge Tools, die auch schon seit einigen Jahren teilweise auf dem Markt sind, aber eben jetzt von diesem iPhone-Moment profitieren.
Wahnsinn, was eine Vielfalt auch an Anwendungen und Anwendungsmöglichkeiten. Also das ist schon wirklich erstaunlich. Da ChatGPT ja scheinbar den größten Einfluss hat, beziehungsweise im Moment am prominentesten auch vertreten ist. Und ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer haben nicht nur davon gehört, sondern vielleicht auch schon mal selber ein bisschen damit rumgespielt. Da wäre die Frage, kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, der über jetzt eine allgemeine Einleitung hinausgeht? Und ist ChatGPT auch nur ein Hype oder hat das nachhaltige Auswirkungen?
Ich habe mal zwei Quellen dazu befragt. Das eine ist Wikipedia und das andere ist ChatGPT selber. Und es ist eigentlich ganz interessant, wie sich beide ein Stück weit widersprechen. Wikipedia wertet es ein bisschen ab und sagt, es ist ein Prototyp eines Chatbots, während ChatGPT sagt, ChatGPT ist ein fortschrittliches KI-Sprachmodell. Und auch ergänzend ist darauf ausgelegt, menschenähnlichen Text zu verstehen, zu generieren, sodass es in der Lage ist, Gespräche zu führen, Fragen zu beantworten, Vorschläge zu machen und vieles mehr. Ich glaube, den Rahmen dessen, was möglich ist, zu erläutern, das wäre ein eigener Podcast. Es hat so viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich habe so viele Möglichkeiten, ChatGPT auch interagieren zu lassen mit anderen Tools, Daten analysieren zu lassen. Ich kann mir Programmiercode erzeugen, selbst wenn ich selber nicht programmieren kann. Es ist extrem vielfältig. Und ich glaube, im Moment ist es noch so auf so einem Niveau, dass die Mehrheit es nutzt. Ja, ich sag mal, so wie wenn man Excel nutzen würde, um eine Einkaufsliste zu schreiben. Es gibt eine ganze Menge Kritik auch daran. Es ist auch ganz interessant, an der Stelle menschelt es dann ein bisschen, also es gibt starke Versuche, wenn man das in der Presse liest, zu sagen, ja, aber es ist ja nicht perfekt. Ja, und es gibt ja auch falsche Antworten und das dann sehr selbstbewusst und es erfindet ja auch Dinge und ähnliches. Aber ich glaube, das sind Sachen, die zutreffen natürlich. Man muss den Output so wie aus jeder anderen Quelle sich sehr gut anschauen und bewerten, ob das dann auch so stimmt oder ob man das so übernehmen kann. Ich glaube, viel von der Kritik wird sich erledigen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Anfangszeit der Digitalfotografie, als die ersten Digitalkameras aufkamen und man gesagt hat, ja, aber die Auflösung ist nicht hoch genug und die Akkulaufzeit, die halten ja nur ein paar Stunden. Und ja, inzwischen hat sich es komplett erledigt, ja, vor kurzer Zeit. Und ich glaube, so wird es hier auch sein. Ich glaube, es ist kein kurzfristiger Hype, es hat nachhaltige Veränderungen. Also ich möchte ein Beispiel nennen. ChatGPT basiert ja auf dem GPT-Modell. Es ist dann ein Analysemodell und die neueste Version dieses Modells, des Vierer-Modells, ist jetzt dann auch demnächst in der Lage, nicht nur Text zu erkennen, sondern auch Bild, Sound und Video. Und da gibt es ganz interessante Beispiele. Zum Beispiel ein Experiment, wo man einfach einen Kühlschrank fotografiert hat mit dem Handy und GPT ist dann in der Lage zu sagen, zu identifizieren, was liegen dort für Gegenstände drin, was liegen für Lebensmittel drin und was kann ich daraus für Rezepte kochen. In einem anderen Beispiel hat jemand ein Meme analysieren lassen und zwar war das ein Foto einer Weltkarte, die aus Chicken Nuggets gelegt wurde. Da kann ich mich persönlich mehr mit identifizieren, als frisch zu kochen. Und hat dieses Foto analysieren lassen und das GPT-Modell war in der Lage, einerseits zu erkennen, es sind Chicken Nuggets, andererseits zu erkennen, es soll eine Weltkarte darstellen und war in der Lage, den Witz dahinter zu erklären. Ja. Also deutliche Veränderung, die Implementierung dann demnächst auch in Microsoft Office, da kommen wir später vielleicht noch drauf dazu, dass wir dafür sorgen, dass das nicht nur ein kurzfristiger Hype ist, sondern sich hier ganz massiv was verändern wird.
Ganz, ganz spannend. Mit ChatGPT hast du dich ja unter anderem auch wirklich enger befasst und daher die Frage, wir hatten das auch im Gespräch, das wir vorweg geführt haben, ein bisschen erwähnt. Du hast doch sicherlich einen Geheimtipp mitgebracht für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie ChatGPT verwenden können und vielleicht die Nutzung optimieren können. Und da bin ich jetzt neugierig drauf. Magst du den teilen?
Ja, die Entwicklung schreitet so schnell voran. Mal schauen, ob das zur Veröffentlichung des Podcasts noch ein Geheimtipp ist. Aber ich glaube, im Moment wissen es noch nicht so viele. Ich kann ChatGPT ja Fragen stellen und bekomme dann eine Antwort auf. Das basiert aber natürlich auf den Bias, dass ich in der Lage bin, eine gute Frage zu stellen. Und das muss ja nicht zwangsläufig der Fall sein. Ja? Und ich kann ChatGPT also hier einen zusätzlichen Satz mitgeben, um zusätzliche Fragen stellen zu lassen, die mich vielleicht nochmal auf andere Ideen bringen. Und ich möchte zwar ein Beispiel machen. Ich habe ChatGPT gefragt, wie kann ich den Commitment einer Gruppe von ManagerInnen erzeugen? Ja, ich möchte Commitment, wie kriege ich das jetzt hin? Und da kommen dann Hinweise wie, also setze klare Ziele und Erwartungen, fördere offene Kommunikation, erzeuge ein Gefühl von Ownership, gib ihnen die richtigen Support und die richtigen Ressourcen und dann erkenne und belohne auch den Einsatz der Führungskräfte an dieser Stelle. Und das ist schon mal ganz gut. Damit kann ich ganz gut weiterarbeiten. Es gibt mir, glaube ich, gute Ideen. Ich kann natürlich auch hier in Dialog einsteigen und sagen, okay, create a sense of ownership. Erzähl mir mal mehr dazu, sodass ich dann noch mehr Input bekomme. Ich kann aber eine Frage nutzen, eine Bitte nutzen, die ich eigentlich hinter jeder Anfrage stelle. Und das ist der Satz, ask me as many questions as you like to help me to the best of your abilities. Also stell mir so viele Fragen, wie du möchtest, um mir im Rahmen deiner Möglichkeiten bestmöglich helfen zu können. Ask me as many questions as you like to help me to the best of your abilities. Und was ich dann in Fragen bekomme, bringt mich auch wiederum ans Nachdenken, weil zu dieser Anfrage, wie bekomme ich denn das Commitment in einer Führungskräftegruppe, bekomme ich dann von ChatGPT folgende Fragen gestellt. Wie groß ist denn diese Gruppe? Und das macht Sinn, weil natürlich ist es ein Unterschied, ob es um 12 Leute geht oder um 500. Ja? Was sind die spezifischen Ziele, die ich eigentlich erreichen möchte? Wie könnte ich denn Manager in den Entscheidungsprozess mit einbeziehen, um einen Sense of Ownership zu erzeugen? Ja, was brauche? Habe ich darüber nachgedacht, was ich an Support brauche, an Ressourcen, um überhaupt erfolgreich zu sein? Und wie kann ich offene und ehrliche Kommunikation in dieser Gruppe fördern? Und wie kann ich denn, ich sag mal, Erfolge anerkennen und dann auch belohnen? Und das bringt mich deutlich weiter, als es nur die Antworten zu bekommen, weil ich eben hier nochmal hinterfragt werde, ist meine Frage eigentlich die richtige und hat sie alle Informationen drin, die es da braucht?
Spannend. Also den Geheimtipp werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und es zeigt, dass die Interaktion, dann die doppelte Interaktion mit der AI, dann letztendlich nochmal zu weiteren Vertiefungen und besseren Ergebnissen führen kann. Wahnsinn. Also, wenn das kein Hype ist, wie wir jetzt sehen, sondern ein nachhaltiger Umbruch, bin ich natürlich jetzt gespannt von dir zu hören, welche Branchen wird KI am stärksten verändern?
Also ich glaube, das ist weniger ein Branchenthema. Das trifft jetzt, glaube ich, alle Branchen. Ja, das sind die einen mehr, die anderen weniger. Ich glaube, Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell im Moment lediglich darauf aufbauen, Wissen zu aggregieren und verfügbar zu machen, die werden zukünftig ein Problem haben. Ne? Und das betrifft auch zum Beispiel das Thema Stockfotografie. Wir alle wissen, wie aufwendig es ist und auch dann durchaus teuer, je nach Anwendungszweck, die passenden Stockfotos zu finden, um sie dann in den eigenen Publikationen zu benutzen. Und zukünftig kann ich mir die einfach erzeugen lassen. Und zwar mit all den Faktoren, die ich sonst mühsam suchen muss. Ne? Mit der passenden Farbwelt, mit dem passenden Stilistik, die ich für mein Unternehmen gerne haben möchte. Das wird zum Beispiel eine Branche sein, die es durchaus schwer haben wird. Ich glaube auch, das Thema Customer Service wird einen Umbruch erleben, weil auch hier KIs deutliche Veränderungen bewirken werden. Und was man jetzt schon sieht, ist, ich sag mal, Unternehmen, wo es relativ einfach ist, die bestehende Plattform zu fluten oder zu verändern mit KI-generierten Inhalten, die werden sich auch darum kümmern müssen, wie sie damit einfach zukünftig umgehen. Pinterest ist da zum Beispiel, ja, wo ich jetzt inzwischen sehr leicht in der Lage bin, generierte Bilder einzuspielen, um dann mit Affiliate-Links Geld zu verdienen über einen Amazon-Shop und ähnliches. Also das sind so Branchen. Wir sehen auch, dass es gerade unter GründerInnen einen größeren Trend gibt, zu schauen, wo sind etablierte Geschäftsmodelle, die im Moment mit sehr viel Aufwand durch Unternehmen durchgeführt werden und wie kann ich die mit KI replizieren oder deutlich effizienter anbieten. Von daher, glaube ich, müsste man es eher so auf dieser Job- und Skill-Ebene betrachten, weil da wird es teilweise dann zu deutlichen Verschiebungen kommen.
Vielen Dank. Und da stellt sich mir dann aber gleich die Frage, wird das nicht zu einem gewaltigen Rückgang an Jobs führen? Kommt eine große Kündigungswelle auf uns zu oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, ich glaube, es ist wie bei jeder anderen Technologie. Zuerst kommt mal die Frage, wie verdiene ich damit Geld oder wie spare ich Kosten? Ja? Und ich habe da mehrere Möglichkeiten. Ich kann KI fürs eigene Geschäftsmodell benutzen. Ich kann Innovationen beschleunigen durch KI-Tools, zum Beispiel in der Forschung. Ich kann schneller produktiv sein, schneller Content produzieren, eben durch KIs wie ChatGPT oder bilderzeugende KIs. Ich kann aber natürlich auch Kosten senken, wenn ich diese Effizienz erreicht habe, durch Kürzen von Stellen oder auch durch die Nicht-Nachbesetzung von MitarbeiterInnen, die zum Beispiel in die Rente gehen. Ja. Und ich glaube, das wird eine Mischung aus diesen Dingen sein. Ich glaube, das wird zum Rückgang an Jobs auch führen. Und wir haben das in den letzten Jahren in Strategic Workforce Planning und auch in der HR-Transformation immer wieder sehr stark gesehen in den Projekten, dass noch viel Potenzial in Deutschland vor allem auch da ist für Einsparungen durch ein einfaches Cleanup von Prozessen und auch einfache Automatisierung. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Prozesse über die Jahre verkrusten und alle das auch fröhlich weitermachen. Es wird nicht hinterfragt, obwohl es oftmals gar nicht mal wertstiftend oder überhaupt sinnvoll oder ist oder benötigt wird. Ja. Ich glaube, das wird jetzt beschleunigt, diese Veränderung durch KI-Möglichkeiten. Das kann natürlich auch einen Ausweg aus dem demografischen Problem bedeuten, ja, wenn hier also Jobs rationalisiert werden oder Stellen nicht nachbesetzt werden, für die ich sowieso kaum Möglichkeiten für eine Besetzung hätte, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr attraktiv sind. Das sollte man sich aber nicht so einfach vorstellen. Ich glaube, das muss gut geplant werden. Und ja, optimistisch gesehen macht es den Weg frei für mehr wertschöpfende Tätigkeiten in den einzelnen Rollen. Und ich glaube, das wird manche Jobs auch komplett verändern. Alles rund um Bilderstellung, Bildbearbeitung, Fotografie, Illustration, Video, 3D-Design, 3D-Animation. Das sehen wir jetzt schon, massive Veränderungen. Ich sehe das auch im Bekanntenkreis. FotografInnen, IllustratorInnen, die beschäftigen sich jetzt nicht mehr mit ihrer Kamera oder mit ihrem Photoshop, sondern mit den Möglichkeiten von KI und wie sie dort ihren eigenen Stil schneller und einfacher produzieren können, um ja, vielleicht mehr Freizeit zu haben oder aber auch andere oder mehr Jobs dann auch annehmen zu können. Weitere Jobs, die es verändern wird, ich glaube, ist alles rund um das Thema Content-Erstellung, Marketing, Sales, Dokumentation, das Erstellen von proprietären Wissensdatenbanken, Wissensquellen, ne, und das Thema Customer Service. Ich glaube, da wird es deutliche Veränderungen geben.
Vielen Dank, Sebastian. Und ja, das klingt nur begrenzt ermutigend, sage ich jetzt mal so. Und wie sieht es denn aus? Wird es auch Jobs geben, die durch KI entstehen?
Ja, also mit dem Hype kommt natürlich auch immer die Möglichkeit, sich mal wieder neue Rollen auszudenken oder ja, Veränderungen da zu prognostizieren. Ich sage mal, was jetzt gerade in der Presse immer mal wieder zu lesen ist, ist dieses Thema Prompt Engineer oder Output Auditor. Also ich sag mal, Rollen, die es wahrscheinlich eher kurzfristig oder mittelfristig brauchen wird, um KI zu bedienen, um den richtigen Output dann auch dort rauszubekommen. Da kommen wir wieder zum ChatGPT-Beispiel. Ich muss wissen, wie ich meine Anfrage formuliere oder wie ich meinen Wunsch an die KI formuliere, damit dann auch was Sinnvolles bei rauskommt. Ich glaube, das wird es als Jobs vielleicht kurzfristig als Pflaster brauchen. Es wird aber, glaube ich, mittelfristig Teil jedes Berufsbilds werden, damit umgehen zu können und die MitarbeiterInnen auch dabei zu schulen. Und was so langfristige Veränderungen angeht, vor 2 Tagen wurde der Future of Jobs Report des World Economic Forums veröffentlicht. Wir arbeiten als Universal sehr eng mit dem World Economic Forum zusammen und da ist es sehr spannend zu sehen, wie sich da auch die Erkenntnisse über die Jahre verändert haben. In der Liste der Top 10 Jobs, die am stärksten sich verändern und am stärksten wachsen, ist auf Platz 1 AI, ein Machine Learning Specialist. Das ist jetzt wenig verwunderlich, aber wenn man in die Liste reinschaut, in die Top 10 Liste, sind da auch weitere 6 Jobs drin, die sind sehr stark mit KI, Digitalisierung und dem Umfeld drumherum beschäftigen, wie Data Analysts, Data Scientists, Business Analysts und ähnliches. Und auf der Seite der Jobs, die zurückgehen, finden wir Jobs eben im Banking-Sektor, Bankangestellte, verwandte Jobs, Kassierer in administrative Rollen, alles rund ums Thema Dateneingabe. Da wird es eine ganz schon größere Veränderung auch geben. Aber es ist auch für Unternehmen eine Chance, glaube ich, ein Stück weit die Abhängigkeit zu reduzieren von Rollen und die bisher einen hohen Wissensaufbau über die Zeit benötigten. Also wo ich sehr, sehr viel Wissen ansammeln und erlernen musste, um dann in dieser Rolle auch wirklich wirksam zu sein. Und das betrifft so Bereiche wie Regulatorik oder auch Legal. Grundsätzlich bleibt eine Sache, die oftmals unterschätzt ist. Und das ist, das beste Wissen bringt mir nichts, wenn ich es nicht anwenden kann. Ja, ich kann mir so viel wie möglich Formel 1-Rennen anschauen und mir technische Handbücher durchlesen und ähnliches. In dem Moment, wo ich mich ins Auto setzen würde, würde ich in die erste Bande fahren. Und das betrifft auch das Beispiel, was ich über ChatGPT aufgemacht habe, Commitment, eine Gruppe von Führungskräften zu erzeugen. Der erste Schritt ist natürlich zu wissen, wie kann ich das tun? Wenn ich darin keine Erfahrung habe, dann werde ich mich sehr schwer tun, das zu erreichen. Also auch hier das Erfahrungswissen, die Anwendbarkeit von Wissen, das wird bleiben und das wird auch einen Aufwind erfahren. Und da ist auch die Chance drin, sich darauf zu konzentrieren. Und alles, was das befördert, rund um Learning, Training der Arbeitskräfte, das wird auch zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Vielen Dank für die Einsichten, Sebastian. Und wo wir von Learning und Training auch sprechen, welche Skills braucht es denn zukünftig, um am Arbeitsmarkt bestehen zu können? in einer Welt, die mit AI lebt.
Ja, also ich hatte es gerade schon angesprochen, diese Fähigkeit, Wissen umzusetzen. Also wie setze ich KI und KI-Anwendungen in meiner eigenen Profession ein? Dazu gehört eben dazu, zu wissen, was ich fragen muss und wie ich das formuliere, wie ich es nachsteuere und auch die weiterreichende Frage, wie kann ich das, was die Möglichkeiten dort sind, im Rahmen meiner Profession fürs Unternehmen bestmöglich einsetzen. Und eine Rolle, die hier wichtiger werden wird, ist eben diese Rolle Business Analyst. Also das eine sind die technischen Möglichkeiten, das andere ist, wie gieße ich das in Geschäftsmodelle, wie kann ich als Unternehmen damit Geld verdienen oder Geld sparen. Ich glaube, was weiterhin extrem wichtig werden wird und ist es eigentlich jetzt schon. Es ist halt einfach eine Anpassungsfähigkeit, eine Lernfähigkeit, auch eine konstante Weiterbildung, der Wunsch danach, auch sich konstant weiterzubilden und schnell Wissen aggregieren und überprüfen zu können und das Wissen dann eben auch entsprechend passend zu machen. Also es steckt ja eine große Chance darin, wenn ich mir Recherchearbeit abnehmen lassen kann und wenn ich in der Lage bin, jetzt einmal die 80%, die ich vielleicht bei einem Konzept auf Recherche und Erstversion verbrauche, dann umzudrehen und diese 80% für ein Customizing zu haben, wo ich dann nochmal zusätzlich meinen Mehrwert hier in ein Konzept zum Beispiel mit hineinbringe, diese Art von Chancen zu nutzen und zu erkennen, das wird ein wichtiger Skill sein. Ich glaube, grundsätzlich wird es notwendig sein, MitarbeiterInnen so auszubilden, so flexibel zu halten, dass sie und das Unternehmen jederzeit auf alle Eventualitäten und Disruptionen flexibel reagieren können und auch Technologie wirksam nutzen können. Weil die Adaption von Technologie, das wird der Haupterfolgsfaktor für die Business Transformation sein.
Vielen Dank. Und was können denn Unternehmen wirklich jetzt tun, um sich bestmöglich auf diese Zukunft oder fast schon Gegenwart vorzubereiten?
Ja, am Anfang steht natürlich erstmal so eine Chancen-Risiken-Analyse. Ja, ich muss verstehen, wie verändert das mein Unternehmen, wie verändert das meine Produkte, meine Services und wie muss ich daraufhin meine Strategie anpassen und welche Veränderung bedeutet das für meine Workforce an der Stelle auch. Also abgeleitet aus der Unternehmensstrategie, dann in ein Redesign der Rollen auch zu gehen. Also mir klar zu machen, welchen Wertbeitrag erwarte ich mir zukünftig von den einzelnen Rollen? Wie werden sich diese verändern durch unsere strategischen Initiativen im Unternehmen, durch KI, durch andere Einflüsse, die hier den Job auch entsprechend verändern können? Und welche Skills braucht es dann zukünftig dafür? Was kann ich als Unternehmen dann konkret tun, um diese Veränderung auch sofort zu starten? Ja, es ist ja viel, wird dann darüber gesprochen, wie wird sich dieser Job in 5 Jahren verändern oder wie wird der in 5 Jahren aussehen? Ich muss heute eigentlich damit starten, damit diese Veränderung in 5 Jahren dann herbeigeführt ist. Ja, weil natürlich sich nicht alle Veränderungen von heute auf morgen realisieren lassen, weil es abhängig ist von der Art und Weise, wie ich arbeite, weil es abhängig ist von Prozessen, von der Unternehmenskultur. Das heißt, dieser erste Einstieg ist extrem entscheidend zu verstehen, wie verändern sich Rollen, was braucht es an Skills. Und das ist eigentlich der Kern der strategischen Personalplanung. Ja, also weg von einer rein quantitativen Planung, die es natürlich auch braucht, hin zu einem Assessment dieser stark qualitativen Veränderung in einem Dialog zwischen HR und dem Business in kürzeren Workforce-Planning-Zyklen, die an die Strategie angekoppelt sind. Das ist so der Kern eigentlich. Und darüber hinaus muss ich natürlich prüfen, wie kann ich KI einsetzen, wie kann ich es auch rechtssicher im Unternehmen einsetzen. Ich persönlich sehe auch eine Chance darin, Business Management im Unternehmen davon übernehmen zu lassen. Das ist ein Feld, wo viele Unternehmen sich schwer tun und wo die Probleme dann auch deutlich werden im Rahmen einer demografischen Entwicklung, wenn viel Wissen bei MitarbeiterInnen angesammelt ist, die dann das Unternehmen auch irgendwann verlassen. Ich muss mich als Unternehmen das Thema Learning und Development kümmern und natürlich auch, wenn ich ein Verständnis dieser entsprechenden Skills habe, darum, wie rekrutiere ich die richtigen MitarbeiterInnen. Und auf der Business-Seite bleibt das Thema Prozessoptimierung, Automatisierung, Einsatz von KIs, die Chance, frei werdende Kapazitäten neu zu denken und Rollen dann auch wirklich wertschöpfender fürs Unternehmen einzusetzen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich mir als Unternehmen auch frühzeitig Gedanken machen muss, wie kann ich verantwortungsbewusst mit Personal umgehen, welches davon betroffen ist, wie kann ich auch hier sozialverträgliche Lösungen schaffen und wie kann ich verstehen, wie sich auch meine Unternehmenskultur verändert. Ja, das wird Veränderungen der Unternehmenskultur bewirken. Das muss auch nicht schlecht sein, weil ich glaube, alle Unternehmen müssen es lernen, schneller zu werden, anpassungsfähiger und innovativer. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Und als kleines Anhängsel muss ich mich natürlich darum kümmern, wie kann ich das Ganze rechtssicher und datenschutzrechtlich konform gestalten, was durchaus eine Herausforderung ist und entsprechend dann auch gelöst werden muss.
Prima, vielen Dank. Und Sebastian, jetzt haben wir auf Unternehmen im Allgemeinen sozusagen geschaut. Wenn wir jetzt ein bisschen spezifischer mal schauen in Richtung Human Resources, wie wird KI aus deiner Sicht auch die Personalarbeit verändern?
Also wie für alle Jobs steckt natürlich auch für HR hier die Rolle oder die Chance drin, schneller und wirksamer zu werden. Ja, das höhere Geschwindigkeit zu erreichen in Form als manuellen Tätigkeiten, Stellenausschreibung formulieren, Konzepte erarbeiten, konzipieren, umsetzen von Maßnahmen. Also auch hier eine große Chance, entsprechend, ich sag mal, Routinearbeit oder manuelle Arbeit zu reduzieren und stärker in wertschöpfende Tätigkeiten fürs Unternehmen zu gehen. Ja. Und das Thema, wie kann ich die Anwendbarkeit von Wissen dann auch in der Belegschaft fördern und fordern, das wird, glaube ich, auch eine große Aufgabe von HR werden. Ne? Also zu sagen, wo entsteht ein Mehrwert dadurch, dass Tätigkeiten von KI übernommen werden können und wo muss ich aber auch dafür sorgen, dass die Anwendung entsprechend passend ist und nicht nur alle das machen, was ChatGPT Ihnen sagt. Insgesamt muss sich ja dem Thema annehmen. Also zusammen mit dem Business, es geht darum, Lösungen zu finden für ein Reskilling, für ein Upskilling, für ein Rekrutieren der richtigen Fähigkeiten. Es geht um die Rolle der Menschen im Unternehmen und das ist die Rolle von HR, die dort eingenommen werden muss. Und das wird, glaube ich, für HR selber auch eine deutliche Veränderung nochmal bewirken. Also braucht im Prinzip eine neue Aufstellung weg von einem Operating Model hin zu einem interaktionsbasierten Modell mit einem Fokus auf den Mehrwert fürs Unternehmen, mit Fokus auf Geschwindigkeit, Automatisierung, einen passenden Self-Service auch für Führungskräfte und MitarbeiterInnen, damit man es wirklich, ich sag mal, erreichen kann, sich in HR auch lean aufzustellen, um sich eben auf diese wertschöpfenden Tätigkeiten, den Mehrwert fürs Unternehmen zu fokussieren. Und das Kulturthema wird etwas sein, was auch HR sehr stark beschäftigen wird und muss. Also auch hier braucht es aus meiner Sicht einen Ausbau der Fähigkeiten zu sagen, wie kann ich die Unternehmenskultur steuern, wie kann ich auch verhindern, dass eine Zweiklassengesellschaft im Unternehmen entsteht, die einen die KI virtuos nutzen und sich vielleicht auf andere, interessantere wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können und MitarbeiterInnen, die das eben noch nicht können. Ja, also ich glaube auch hier eine Aufgabe von HR, entsprechend Lösungen zu gestalten in Learning, Development und in einer Rekrutierung.
Vielen Dank, Sebastian. Und wow, also ich nehme mit die Auswirkungen auf die HR-Arbeit, aber auch auf HR an sich und wie HR sich definiert und organisiert, sind gewaltig. Das ist echt spannend. Wenn wir jetzt wieder eine Ebene höher gehen und weiterschauen, vielleicht auch in die Zukunft so ein Stückchen. Wo entwickelt sich das Thema KI aus deiner Sicht grundsätzlich hin? Du hast am Anfang unseres Gesprächs auch vom iPhone-Moment gesprochen. Wir lesen täglich in den Nachrichten, wie sich die Entwicklungen fast überstürzen. Und ja, da wäre die Frage an dich, so ein kleiner Blick in die Glaskugel, sofern das möglich ist, ob du uns da ein bisschen was sagen willst.
Ja, überstürzen ist fast das richtige Stichwort und ich vermute, dass sich dann auch beim Erscheinen des Podcasts schon wieder einige Veränderungen gegeben haben. Ich habe heute früh zwei Meldungen meiner Timeline gehabt. Das war einmal eine Meldung, dass die G7 DigitalministerInnen also sich gemeinsam darauf geeinigt haben, dass man Chancenrisiken von KI sich jetzt mal anschauen muss und auch schauen muss, welche regulatorischen Auswirkungen das haben könnte, dass man das also sich ja monitort, genauer betrachtet. Die zweite war die Meldung, dass Geoffrey Hinton, der als ja, Gottvater der KI bezeichnet wird, Google verlassen hat. Er ist maßgeblich für den Erfolg dieser ganzen Modelle mitverantwortlich durch seine Tätigkeit. Seine MitarbeiterInnen, StudentInnen sind in führenden Positionen in diesen ganzen Startups oder in diesen ganzen Unternehmen, die diese Veränderung herbeiführen. Und er hat jetzt Google verlassen, um unabhängig zu sein, um sich stärker auf die Risiken von KI konzentrieren zu können und vor KI zu warnen. Und das zeigt ein bisschen so die Spannbreite auf. Also ich glaube, die Veränderungen, die kommen, sind massiv. Das wird auch nochmal zunehmen, sobald das Thema Datenanalyse nochmal stärker in den Vordergrund rückt, weil, wie vorhin schon erwähnt, es geht darum, wie kann ich Geld verdienen? Und jetzt sehen alle, es ist möglich, so einen iPhone-Moment zu erzeugen mit ChatGPT und werden das versuchen, mit anderen Lösungen dann auch zu tun. Das heißt, Thema Datenanalyse wird aus meiner Sicht nochmal einen ganz anderen Schwung an der Stelle erfahren und es zeigt so ein bisschen aber auch die Ambivalenz der Diskussion auf. Ne? Das ist, die einen sagen, es wird massive Veränderungen bringen und ist kaum zu steuern. Andere sagen, es ist doch eine großartige Chance. Wir wollen mal versuchen, auf der positiven Seite zu bleiben. Ich glaube, eine ganz gravierende Veränderung wird durch Microsoft ausgelöst werden. Ich hätte das GPT-4-Modell erwähnt, was also in der Lage ist, jetzt auch Bilder zu erkennen und ähnliches. Und Microsoft ist gerade dabei, das als Produkt einzuführen unter dem Namen Microsoft Copilot. Das wäre dann in alle Office-Produkte integriert, wenn man das als Unternehmen machen würde, auch jetzt das Thema Datenschutz dann nochmal zu betrachten. Sie haben alle Produkte integriert und es würde mir erlauben, mit GPT sehr, sehr viel stärker zu interagieren in Bezug auf meine tägliche Arbeit. Das heißt, wenn ich nehmen wir mal an, ich würde eine Anfrage bekommen, ein Angebot zu schreiben, dann kann ich in Microsoft Copilot sagen, das ist das Angebot. Hier sind drei Vorlagen, wo ich schon mal so ein ähnliches Angebot in PowerPoint geschrieben habe. Bitte mach mir eine Erstversion für dieses Angebot und nutze dazu die Bilder aus folgender PowerPoint-Datei, die ich dir hier auch noch mit verlinke. Und dann bekomme ich das innerhalb von ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, wie lange auch immer das dann dauern mag, raus und habe damit schon einen Großteil der Arbeit erledigt, die ich sonst sehr, sehr viel Arbeit bräuchte, nämlich erstmal eine Erstversion zu schreiben, an der ich mich dann abarbeiten kann und die ich verbessern kann und die ich verwerfen kann. Wir wissen, alles ist viel leichter, an einem Beispiel zu arbeiten oder an einem ersten Vorschlag zu arbeiten, statt vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen. Also ich glaube, das wird ganz massiv verändern. Es wird eine Frage sein, inwiefern das regulatorisch möglich ist. Generell hat GPT oder ChatGPT die Möglichkeiten sehr stark erweitert, das außerhalb der Plattform zu nutzen. Ich kann es ja als Programmiererin in meine Produkte einbinden. Es gibt die Möglichkeit, es als persönlichen Assistent auf dem eigenen Laptop laufen zu lassen, sodass es immer im Hintergrund mitläuft und lernt und ich permanent Aufgaben rausgebe. Und es gibt ein sehr interessantes Beispiel im Wikipedia-Eintrag von GPT vor, welche Auswirkungen das haben kann. Und zwar wurde dem Modell die Aufgabe gestellt, ein Capture zu lösen. Wir kennen das alle. Wenn man sich irgendwo einloggt, bekomme ich dann Bilder vorgelegt, wo ich zum Beispiel sagen muss oder identifizieren muss, wo sind jetzt Fahrräder auf diesen Bildern oder wo ist das Fahrrad auf dem Bild. Und die Aufgabe war, so ein Capture zu lösen. Und GPT hat dazu einen Internetdienst kontaktiert, wo ich in der Lage bin, einfache Aufgaben an Menschen auszuschreiben, also zu sagen, ich brauche jetzt jemanden, der mir dieses Dokument Korrektur liest, ich brauche jemanden, der mir die Excel-Datei, drei Excel-Dateien zusammenfügt, das kann ich dort taskbasiert auslagern. TaskRabbit nennt sich die Plattform, für ein paar Dollar. Und dort hat GPT das alleine quasi ausgeschrieben, hat jemanden gefunden, der das machen würde. Die Person hat gefragt, warum machst du das nicht selber? Und GPT hat gesagt, weil ich blind bin. Also das zeigt sehr, sehr stark, welche Möglichkeiten es inzwischen gibt, wie autonom dieses Modell auch inzwischen agieren kann. Aus dem Grund gibt es auch ein Moratorium der führenden WissenschaftlerInnen, die gesagt haben, sie sprechen sich dafür aus, die Entwicklung dieser Modelle zu pausieren, bis verstanden ist, wie sie gesteuert und reguliert werden können. Das ist eine Diskussion, die gerade sehr in der Presse, glaube ich, auch rumging. Und ja, wenn man die Möglichkeiten sieht, die Interaktionsmöglichkeiten, die freie Interaktion auch mit anderen Tools, dann ist das vielleicht gar keine schlechte Idee, einmal kurz ein bisschen Pause zu machen, sich an die Möglichkeiten, die da sind, zu erfreuen, aber auch zu schauen, welche regulatorischen Notwendigkeiten sind da für die Zukunft.
Ja, also ein wirklich achtsamer Umgang damit und auch vorsichtiger Umgang sicherlich. Sebastian, wir nähern uns dem Ende unseres Podcasts und auch wenn ich das Thema so spannend finde, dass ich gerne noch viel länger mit dir drüber plaudern würde und vielleicht müssen wir das auch so nochmal fortsetzen. Vielen Dank für die vielen Einsichten und auch die Praxisbeispiele. Die haben mich fasziniert, zum Teil aber auch erschrocken. Und ich frage mich natürlich auch, was für das Marketing für die Zukunft bringt mit AI. Magst du uns zum Schluss noch was Positives mit auf den Weg geben für die Hörerinnen und Hörer und auch für mich?
Ja, ich glaube, es ist eine super spannende Zeit. Also es ist spannend für alle, die wissbegierig sind, die sich weiterbilden wollen, die sich auf eine einfache Art weiterbilden wollen. Ja, also ich habe dieses Beispiel ja vorhin gebracht gehabt, wie erzeuge ich Commitment in einer Gruppe von Führungskräften. Natürlich kann ich mir jetzt mehrere Artikel dazu durchlesen und sicherlich sollte ich das auch tun, um das zu validieren oder falsifizieren, was ChatGPT mir da vorgelegt hat. Aber ich bekomme sofort eine Antwort. Ich bekomme sofort weiterführende Fragen, über die ich mir Gedanken machen kann, die es mir ermöglicht, auch eine bessere Qualität in meiner Arbeit dann zu leisten. Und ich glaube, diese Chance sollte man nutzen. Ich sehe auch eine große Chance, sich jetzt mal von einigen administrativen Tätigkeiten zu verabschieden. Einerseits durch eine Prozesstransformation, andererseits, indem sie durch KI übernommen werden. Ich glaube, insgesamt muss man als MitarbeiterInnen, als Unternehmer auch gucken, wie kann man das jetzt verantwortungsbewusst nutzen und rechtssicher und den Mehrwert und der Win-Win-Situation für alle eigentlich erzeugen.
Lieber Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und ich habe das Gefühl, ich habe eine ganze Menge zum Thema künstliche Intelligenz gelernt, obwohl ich auch vorher mich schon ein bisschen damit beschäftigt habe und vor allem auch zum Thema künstliche Intelligenz und Arbeitswelt. Ich frage mich natürlich ganz konkret an dem Punkt auch, wie es aussieht mit Podcasts und ob Podcast-ModeratorInnen auch Auslaufmodelle sind oder ob sich unsere HörerInnen sich dieses menschliche Element auch künftig wünschen.
Also ich glaube, dass es dieses menschliche Element auch künftig braucht und dass es kein Auslaufmodell ist. Also bei Weitem nicht. Ich glaube, dass aber hier natürlich eine Chance drin steckt, gewisse Aspekte des Berufs oder der Aufgabe zu erleichtern. Also die Aufgabe oder den Podcast aufzunehmen, ist ja ein Teil der Aufgabe. Danach meine ganzen S und M's rauszuschneiden, ist ein ungeliebter zweiter Teil dieser Aufgabe. Und hier gibt es eben auch Tools, die das ermöglichen, ja, die automatisch die Sprache. Sprachaufnahme in Text wandeln, die es ermöglichen, dann einfach in einem Texteditor die S und die M's oder auch ganze Sätze rauszuschneiden, umzustellen, umzusortieren. Und das wird dann wieder in die Audioaufnahme zurückgeführt und entsprechend so verbunden, dass es auch ganz natürlich klingt. Und das, glaube ich, wäre doch durchaus attraktiv, auch für jemanden, der Podcasts moderiert.
Vielen Dank, Sebastian, dass du heute hier warst. Wir setzen uns fort. Ja, und bin neugierig, was sich da weiter tun wird.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mich hier sehr gefreut. Es ist ein hochspannendes Thema. Und ja, ich möchte die Hörerinnen und Hörer auch ermutigen, stellen Sie mir Fragen, gehen Sie auf mich zu. Wenn Sie im Nachgang noch was wissen wollen, nutzen Sie die Möglichkeiten und lassen Sie uns in den Dialog kommen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Und wenn ihr Fragen rund um das Thema künstliche Intelligenz und neue Arbeitswelt habt, steht euch der Sebastian, aber auch natürlich mehr Kolleginnen und Kollegen von Mercer zur Verfügung. Schreibt uns gerne eine Mail an marketing.de@mercer.com. Wir freuen uns über eure Nachricht. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.